Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit André Mumot.
Wie steht's um unser Verhältnis zur Wirklichkeit, zur Wahrheit? Gibt's die überhaupt noch? Oder nur noch gegenteilige Behauptungen? Oder etwas weniger fein ausgedrückt, nur noch Bullshit? Damit beschäftigen sich Shishi Pop in ihrer neuen Produktion Am Berliner Hau. Und wir fragen heute nach, ob die PerformerInnen schon einen Ausweg aus dem Bullshit-Strudel gefunden haben. Gibt's den vielleicht sogar in den sozialen Medien? Das Team von Online Theater Live hat es sich jedenfalls zur Aufgabe gemacht, Schauspiel und Social Media zusammenzubringen. Auch das sehen wir uns heute in Rang 1 genauer an. Wir leben in unsteten Zeiten. Zum Glück gibt es Konstanten auch im Theaterleben. Seit den 90er Jahren beglücken uns die PerformerInnen von Shishi Pop mit ihren Arbeiten, bringen Alltag und große Lebensfragen, Beziehungs- und Identitätsdebatten auf die Bühne, untersuchen, wie unser privates und gesellschaftliches Leben funktioniert oder eben nicht funktioniert. Im Augenblick vielleicht eher Letzteres. Politische Extremisten, wohin das Auge sieht, und eine Debattenkultur, in der unhaltbare Aussagen völlig problemlos zu neuen Wahrheiten werden. Wir hören ziemlich viel Bullshit. Und genau so heißt auch die neue Shishi-Pop-Produktion, die gerade im Berliner Hau geprobt wird, im Theater Hebbel am Ufer. Bei mir zu Gast sind jetzt die PerformerInnen Berit Stumpf und Sebastian Bark, frisch von der Probe, damit wir Real Talk über Bullshit machen können. Herzlich willkommen bei Rang 1.
Hallo.
Hallo.
Erstmal zum Einstieg. Was ist denn für Sie Bullshit?
Naja, also Bullshit ist ja sowas wie heiße Luft, Unsinn, Fake. Das so im Groben, also etwas Diskreditiertes, was nicht unbedingt der Wahrheit entsprechen muss, aber es eigentlich ist dem Bullshitter die Wahrheit ziemlich egal, denn die Kategorie von Lüge und Wahrheit existiert eigentlich gar nicht mehr richtig für den Bullshitter. Der Bullshitter wird ja oft auch als Bullshit-Artist bezeichnet und er legt sie sich eigentlich immer so zurecht, wie sie ihren Interessen praktisch dann entsprechen soll.
Ich glaube, eine wichtige Frage ist, ob dieser Bullshitter in einer Machtposition ist, wie groß dessen Reichweite ist, ob der in der Öffentlichkeit oder in der Politik sozusagen ein Akteur oder eine Akteurin ist, weil dann wird es zum Problem, dass die Wahrheit und Wirklichkeit für den Bullshitter keine wichtige Kategorie ist, sondern dass er sich was hinlügt oder hinmanipuliert, so wie er oder sie es braucht.
Das wäre jetzt auch meine erste Assoziation gewesen. Man denkt vielleicht jetzt im Moment gerade sofort an Donald Trump, so als vielleicht populärstes Beispiel. Mhm. Aber gibt es da noch andere Personen oder vielleicht auch keine, die man jetzt namentlich benennen muss, aber wo Sie sagen würden, das sind so Bullshitter, denen wir begegnet sind oder auf die wir aufmerksam geworden sind?
Naja, es gab so 2005 oder so, um diese Zeit rum ist irgendwie dieser Diskurs um Fake News ziemlich wichtig geworden. Und das war auch die Zeit, wo zufälligerweise Donald Trump irgendwie berühmt geworden ist, also eine größere Reichweite bekommen hat. Also so genau habe ich es nie verfolgt, aber da gibt es schon Zusammenhänge. Es hat aber auch was mit Social Media zu tun und eben der Verbreitung und dem Fehlen von bestimmten Filtersystemen oder so, dass Bullshit und eben auch Fake News so ein wichtiges Thema geworden sind.
Ja, und ich glaube, durch KI ist es nochmal auf eine ganz andere Ebene natürlich gerutscht. Also dass es halt eigentlich da ja komplett um die Produktion von Wirklichkeit die ganze Zeit geht. Und wir haben da auch ganz wenig Kategorien noch, um das irgendwie zu durchschauen.
Man erkennt es ja oft auch gar nicht mehr.
Genau.
Und sind das die Dinge, mit denen Sie sich bei der Recherche für das Stück beschäftigt haben?
Auf jeden Fall. Also zum Beispiel mit einem Aufsatz von Harry Frankfurt, On Bullshit. Der ist eigentlich erschienen, 86 schon, aber ist eben so Anfang der 2000 oder ich weiß nicht, 2006 vielleicht, nochmal so richtig neu aufgelegt worden und wurde dann ziemlich berühmt, weil das Bedürfnis nach einer Definition und womit haben wir es da eigentlich zu tun und wie funktioniert es, wurde immer größer. Und auf diesen Aufsatz beziehen wir uns da auch in den Proben und also unter anderem und haben da aber auch gelernt, dass der Bullshitter nicht nur eine böse Figur ist, sondern für uns auch eine attraktive, eine schillernde Figur.
Es ist ja Theater, also bringen Sie dieses Schillern auf die Bühne wahrscheinlich. Wie sieht das aus? Gibt es da sozusagen eine Verführung des Publikums durch den Bullshit?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich glaube, es wird eine ziemlich lustvolle Show. Wir beginnen eigentlich wirklich mit einer Verkaufsshow. Also es geht um eine Entrümpelung auf eine Weise. Es geht ein bisschen mit so einer Flohmarktatmosphäre los, dass wir uns auch verabschieden müssen von Wahrheiten und Wirklichkeiten, die möglicherweise nicht mehr taugen, auf die wir mal gebaut haben, platt gesagt zum Beispiel sowas wie den Boden unter den Füßen, den es gerade nicht mehr wirklich gibt. Alles rutscht, alles ist irgendwie out of place. Uns fehlt die Orientierung, uns fehlt auch die Horizontlinie, uns fehlt die klare Perspektive in eine Zukunft. Und damit räumen wir sozusagen erstmal auf, dass wir uns irgendwie auch so diesem freien Fall, in dem wir uns gerade befinden, stellen, um mehr zu sehen, um wieder irgendwie vielleicht zu sehen, was überhaupt noch möglich ist und was also einen anderen Vorstellungsraum wieder irgendwie zu eröffnen. Den Blick frei zu machen für neue Perspektiven.
Ich habe da auch drüber nachgedacht im Vorfeld des Gespräches, dass das kritische Denken, was ja eigentlich immer stark gemacht wurde, wofür wir uns alle irgendwie immer eingesetzt haben, nicht sofort alles glauben und genauer hinschauen, dass das ja aber heute irgendwie vereinnahmt wird, ganz oft von den Bullshittern. Also dass man merkt, dass das plötzlich eine Kategorie ist, mit kritischem Denken Unwahrheiten auch verbreiten zu können. Und mit diesem Selbstverständnis, wir denken aber genauer und kritischer nach und dann wird aber trotzdem die Unwahrheit verbreitet. Das ist ja eine Situation, aus der man eigentlich gar nicht mehr rauskommen kann, oder?
Ja, vor allem will man sich nicht insofern festnageln lassen auf diese Rolle, dass man hinterherräumt, dass man die Wahrheit versucht wieder zu etablieren oder irgendwas zu suchen, woran man sich festhalten kann, sondern wir als Künstler sind doch eigentlich interessiert an diesen ganzen Methoden von Illusion und auch von der Suche nach anderen Sichtweisen und anderen Wahrnehmungsweisen, die vielleicht auch zu einer anderen Wirklichkeit führen könnten oder die man wenigstens konstruieren könnte, so testweise. Also Möglichkeiten und Techniken, die der Bullshitter uns jetzt sozusagen wegnimmt.
Also lustigerweise sollte diese Show, als wir das Konzept dafür entwickelt haben, sollte das mal Bullshit Paradise heißen.
Und wir wollten mit Tieren sprechen.
Genau, und wir wollten uns wirklich eine neue Welt sozusagen auch schaffen und eröffnen auf der Bühne. Und es sollte eine Komödie werden. Das war uns super wichtig, dass wir gesagt haben, irgendwie auf keinen Fall uns und alles zu ernst nehmen, sondern es soll eine Komödie werden. Ob diese Komödie so richtig geworden ist, weiß ich nicht. Es gibt gerade irgendwie nicht so viel Grund zu lachen. Und uns ist das Lachen auch während der Probenarbeit bedingt durch natürlich auch verschiedene Sachen, die gerade passieren, wie die ganzen Kürzungen, die im Raum stehen, für den ganzen Kulturbetrieb und die freie Szene natürlich ganz, ganz explizit, die uns bedrohen, die wirklich irgendwie alles aufs Spiel stellen gerade. Und das ist eben passiert in der Zeit. Von daher gucken wir auch in einen ziemlichen Abgrund gerade. Wir versuchen trotzdem immer noch wieder eine Komödie herzustellen, aber gleichzeitig ist es auch eine Trauer.
Ja, um das nochmal aufzugreifen, es sind wirklich schwierige Zeiten. An der Kultur wird massiv gespart. Gerade in Berlin sollen die Mittel extrem reduziert werden. Und die freien Produktionshäuser wie das HAU haben besonders darunter zu leiden, weil denen auch die Bundesmittel zusammengekürzt werden. Und damit betrifft es natürlich auch Shishi Pop. Sie arbeiten an diesen Häusern. Es gab vor kurzem einen Aktionstag, eine große öffentliche Diskussion am HAU, an der auch ihre Kollegin Ilia Papateodoro teilgenommen hat. Mhm. Wie stark sind Sie denn jetzt konkret von diesen Sparmaßnahmen betroffen?
Naja, Sie haben es gesagt, die Kürzungen stehen ja von allen Seiten im Raum. Also die Kürzung des Senats für das nächste Jahr, für das nächste Haushaltsjahr von 10% bei allen, die wird auf jeden Fall in Kraft treten. Bei den Bundesgeldern hoffen wir noch, dass es noch ein paar Justierungen gibt, weil der tagt ja erst im November jetzt, der Haushalt. Und wir haben natürlich auch mit Claudia Roth gesprochen, konkret. Und es gibt diese Petition und es wird viel gemacht. Aber ganz konkret, die verschiedenen Fonds sind betroffen. Und da reichen wir unsere Projekte ein. Mhm. Damit ist gewährleistet, dass wir Projekte und Kunst machen können. Um 50%, also wird da gekürzt werden. So steht es zumindest im Moment im Raum. Und das Bündnis der freien Produktionshäuser, wo das HAU, unser wichtigster Produktionsort hier in Berlin, auf jeden Fall betroffen ist, da betrifft es uns von beiden Seiten natürlich. Das ist unser Zuhause und genauso wie die anderen Orte.
Da geht es auch um Auftrittsmöglichkeiten. Ja. Also dass die, wenn die zu wenig gefördert werden, dann haben wir vielleicht eine Show produziert, aber wir können sie nicht zeigen.
Genau. Das Touren ist sowieso eingeschränkt. Seit der Pandemie wird nicht mehr so getourt und deswegen sind diese Co-Produktionshäuser für uns total elementar, dass wir unsere Aufführungen überhaupt noch außerhalb von Berlin irgendwie noch weiter zeigen können. Und ja. Das steht alles ziemlich auf dem Spiel gerade.
Und wenn man dann auf dieses Bullshit-Thema zurückkommt und auch auf die Frage, wie man gerade vielleicht auch junge Menschen und Menschen aus ganz unterschiedlichen Zielgruppen auch mal interessieren kann heutzutage für komplexe Wahrheiten oder das Herausfinden, was in der Gesellschaft passiert, sind ja eigentlich auch gerade zum Beispiel die Produktion der freien Szene von großer Bedeutung.
Absolut.
Muss man sagen, auch im Theater gibt es manchmal Bullshit auf der Bühne, sollte man vielleicht dazu sagen. Aber insgesamt ist es doch eigentlich gerade in diesen Zeiten erstaunlich, dass man das aufs Spiel setzt, oder?
Genau, es geht wirklich um eigentlich das Austrocknen von der ganzen Szene. Da geht es um die Vielfalt von kleinen, mittel- und größer produzierten Produktionen. Und diese Vielfalt, die ist eigentlich in den letzten Jahren nochmal, hat extrem zugenommen. Also auch im Sinne von neuen Stimmen, die zumindest in der Berliner Szene irgendwie wichtig geworden sind. Und das ist unglaublich, dass jetzt zu so einem Zeitpunkt diese vielen Impulse, die jetzt gerade groß geworden sind, die wichtig geworden sind, ja jetzt schon wieder auf dem Spiel stehen.
Um nochmal auf die Aufführung zurückzukommen, Bullshit, gehen wir da sehr desillusioniert raus über den Zustand der Welt? Eine Komödie wird es wohl nicht, wie Sie gesagt haben. Oder gibt es dann vielleicht doch so einen konstruktiven Blick nach vorne, dass wir da irgendwie mit einer Erleichterung rausgehen können? Oder ist das zu viel verlangt?
Also für unsere Verhältnisse, wir sind ja eine Performance-Gruppe, die eigentlich stark ausgeht von dem eigenen Material, von der eigenen Geschichte und so weiter und durchaus auch mit der Unfreiheit und mit den Begrenzungen so umgeht, die damit einhergehen. Für unsere Verhältnisse findet hier viel Illusion statt und Magie, Zauberei, Dunkelheit, keine Ahnung, solche, also wir gehen ja gerade, es öffnen für uns auch solche Türen in andere Perspektiven, andere Wahrnehmungsweisen. Insofern, ich glaube schon, dass das eher eine horizonterweiternde Erfahrung ist.
Berit Stumpf und Sebastian Barg, ganz herzlichen Dank. Bullshit von Shishi Pop hat Premiere am Berliner Hau nächste Woche Dienstag. Die erste Kritik des Abends hören Sie dann wie immer bei uns in unserem Kulturmagazin Fazit ab 23.05 Uhr. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. In den sozialen Medien sind radikale menschenfeindliche Positionen an der Tagesordnung, aber können vielleicht gerade Theatermenschen ihre Fähigkeit nutzen, um dem aktiv entgegenzuwirken? Das Team von Online Theater Live experimentiert schon lange mit diesem Konzept. Gestern hat es in einer Lecture-Performance im FFT Düsseldorf sein neuestes Projekt vorgestellt, Mike Hacking the Manusphere, ein Vorstoß gegen die Online-Maskulinisten. Christoph Orem hat sich die Sache für uns angeschaut.
Stell dir vor, es ist Donnerstag, 18 Uhr. Die Schule ist vorbei und du musst noch einen ganzen Winter durchhalten, bis es endlich weitergeht. Ausbildung, keine Ahnung. Irgendwann studieren, lol. Deine Mutter ruft, Mike, kommst du mal? Aber du antwortest nicht. Du öffnest, wie eigentlich alle anderen in deinem Alter, TikTok.
Mike heißt ein fiktiver junger Mann, der perspektivlos und eher gelangweilt in seinem Zimmer abhängt und sich die Zeit auf TikTok vertreibt. Er ist die perfekte Zielgruppe für die Accounts, die dort toxische Männlichkeit als Ideal verbreiten. Sogenannte Maskulinisten, die es vor allem auf junge Männer zwischen 18 und 24 abgesehen haben. Mike ist damit auch die perfekte Zielgruppe für das Team von Online Theater Live. Sie haben TikTok-Accounts erstellt, die sich der Ästhetik maskulinistischer Videos bedienen, diese aber mit positiven Botschaften füllen. Wie in diesem Reel, also Kurzvideo, mit dem Titel Zuhören. Der Account heißt Alex New Mindset.
Das ist der Skill, der mein Leben komplett verändert hat. Und es klingt vielleicht basic, aber hör mir zu. Es ist Zuhören. Ja, richtiges Zuhören. Nichts weiter. Ich will verstehen, warum die Menschen sagen, was sie sagen. Und ich will von ihren Perspektiven lernen. Ich will einfach jemand sein, mit dem man gerne redet. Und jetzt danke ich dir fürs Zuhören.
Ein junger Mann mit Kapuzenpulli in Nahaufnahme vor dunklem Hintergrund. Er schaut direkt in die Kamera, ganz unmittelbare Ansprache. Häufig wird er in seinen Videos auch lauter. Der erfolgreichste von drei Accounts des Projektes. In den 3 Monaten Laufzeit kam er auf knapp 2500 Follower, über 100.000 Likes, 2,4 Millionen Videoaufrufe und 3600 Kommentare. Das ist für die Kürze der Zeit beachtlich. Für mehr Reichweite und Wirkmächtigkeit müsste so ein Projekt einen deutlich längeren Zeitraum laufen. Dennoch.
Also es ist wirklich richtig groß.
Kaspar Weimann gehört zum Kernteam von Online Theater Live.
Im Vergleich zu anderen Sachen, die auf TikTok passieren, ist es ein Furz. Aber wir sehen es als einen Anfang und als einen Pilot. Unsere Idee ist ja, dass wir möglichst viele Leute unseren künstlerischen Ansatz zur Verfügung stellen wollen. Die können ihn weiterentwickeln, können ihn auch kritisieren, können ihn auch für sich selber anpassen oder so. Aber wir wollen aufrufen, dass Leute auf diese Art und Weise die digitale Öffentlichkeit mitgestalten.
Das Team aus 4 AkteurInnen hat sich während der Laufzeit des Projektes gegenseitig unterstützt. Nicht nur inhaltlich, sondern auch emotional. Jeder war für einen Account zuständig, der von einem Schauspieler als Gesicht und den AutorInnen inhaltlich bespielt wurde. In den Kommentaren unter den Reels kamen dabei teils auch Suizidgedanken zur Sprache. Etwa als Alex New Mindset dieses Reel gepostet hat.
Die Wahrscheinlichkeit, dass du dich umbringst, ist 3-mal so hoch, wenn du ein Mann bist. 3-mal! Und was machen diese ganzen geilen Influencer-Typen, diese ganzen Machos hier auf TikTok? Sie geben den Frauen die Schuld, sie geben dem Feminismus die Schuld.
Weil die Follower diese Figuren als echte Personen akzeptieren, weil sie deren Sprache sprechen und deren Codes verwenden, können hier manche aufmachen und signalisieren, dass sie Hilfe brauchen.
Wir haben dadurch an super vielen Stellen Beratungsangebote vermitteln können. Wir konnten Leute zur Nummer gegen Kummer weiterleiten und wir konnten auch nach außen hin für Leute, die lesen, einfach sehr, sehr starke Narrative verbreiten, die einen so schaffen, ins Leben und in soziale Verbindungen wieder reinzuholen.
Genau dieses Vertrauen darin, dass die Person in dem Video auch wirklich authentisch ist, führt natürlich zu dem Problem, ob hier Vertrauen missbraucht wird. War das für das Team eine Frage?
Ist ja so eine, die man auch im Theater sich die ganze Zeit stellt. Ne? Es ist super gut, diese Diskurse zu führen und ich glaube, die haben wir auch geführt. Aus der einen Perspektive kann man sagen, ihr lügt ja wohl, wenn ihr diese Rollen spielt. Und aus der anderen Perspektive kann man sagen, ey, I was never more authentic als in diesen Momenten, als ich einfach gesagt habe, ey, Bros, lass mal zusammen weinen. Das spricht mir aus der Seele, ehrlich gesagt.
Inzwischen hat das Team aufgelöst, dass es sich um ein theatrales Kunstprojekt handelt. Die Reaktionen der Community darauf waren durchaus positiv. Es bleibt abzuwarten, inwiefern dieses Pilotprojekt eine Initialzündung sein kann, dass sich mehr und mehr Kulturschaffende daran machen, den Raum der sozialen Medien mit ihren Fähigkeiten und Ideen zurückzuerobern. Es ist höchste Zeit, die Dominanz der Radikalen jeglicher Couleur dort zumindest anzukratzen.
Christoph Orem über Mike Hacking the Manusphere von Online Theater Live, eine Kooperation des FFT Düsseldorf mit dem Hau in Berlin und dem Kleinen Theater Luzern. An beiden Häusern gibt's die Performance demnächst ebenfalls zu sehen.
Die geniale Stelle.
Und die hat heute eine große österreichische Schauspielerin für uns, eine Grande Dame des Theaters, Erika Pluha, erinnert sich an eine klassische Inszenierung.
Eine meiner schönsten Aufführungen in den vielen langen Jahren am Wiener Burgtheater war die von Gorkis Sommergäste.
Sie sehen erschöpft aus. So traurige Augen, sind Sie müde?
Ein wenig.
Ich bin schrecklich müde. Ich bin es müde, diesen Menschen zuzuschauen. Und es tut mir weh, zu sehen, wie sie sich schweigend in dieser lärmenden Menge bewegen.
Und ich habe da die Varvara gespielt und hatte wirklich eine Stelle, wo ich beschreiben konnte, obwohl wir in den alten Kostümen waren und so, das war keine modernistische Aufführung, aber es wurde so inszeniert, dass so herauskam diese Faulheit und Trägheit der Menschen, dieser Sommergäste, denen eigentlich alles egal ist und ob die Leute arm sind, ob sie schuften und so. Und das konnte ich in einem Dialog mit Kurt Sowinetz, der leider nicht mehr lebt, so drastisch und so überzeugt, dass ich immer Szenenapplaus hatte und das war eigentlich nicht üblich während des Stückes. Diese Sommergäste waren auch wirklich so mein Einstand in ein persönliches politisches Bewusstsein.
Die große Schauspielerin Erika Pluha. Das war's für heute bei Rang 1 mit André Mumot. Ich danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Samstag. Machen Sie es gut.